Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudentag, an dem wir heute Morgen das Thema die Schiffsreise des Apostels Paulus nach Rom betrachten werden. Es geht um ein Gleichnis auf die Kirchengeschichte. Diese historisch stattgefunden habende Geschichte hat eine prophetische Bedeutung, wie wir sehen werden. Vorab eine Frage: Hat jeder das Skript bekommen? Wem fehlt es noch? Da vorne gibt es noch welche. Man braucht es unbedingt, sonst ist es ziemlich schwierig, da mitzukommen. Und später kann man es auch im Internet runterladen auf meiner Homepage www.rogeliebi.ch. Die Apostelgeschichte beschreibt bekanntlicherweise die ersten Jahrzehnte der Kirchengeschichte. Es sind exakt die Jahre 32 bis 62 nach Christus, genau 30 Jahre. Die Apostelgeschichte ist damit die einzige vom Heiligen Geist inspirierte Kirchengeschichte, die es gibt. Am Ende dieses Buches stellt sich dem Leser die Frage: Wie sollte es weitergehen? Der Schluss der Apostelgeschichte ist nämlich ein offener Schluss. Wir sehen Paulus als Gefangenen in Rom. Er muss warten, bis seine Ankläger erscheinen. Und noch bevor die Ankläger kommen oder bevor gesagt wird, dass sie nie kommen sollten, hört die Apostelgeschichte auf. Sie besagt einfach noch am Schluss, dass Paulus 2 volle Jahre in Rom war als Gefangener. Wer das römische Recht kennt, dem fällt auf, dass das ein ganz brisanter Ausdruck ist, 2 volle Jahre. Nach römischem Recht mussten die Ankläger innerhalb von 2 Jahren kommen, innerhalb von 2 vollen Jahren. Ansonsten wurde der Angeklagte dann freigesprochen. Und tatsächlich, wir sehen das aus den Briefen, Paulus kam wieder frei und reiste dann einige Zeit herum, wurde aber später wieder neu verhaftet und kam dann endgültig in die Todeszelle nach Rom. Aus dieser Todeszelle hat er dann noch den letzten Brief, den 2. Timotheusbrief, geschrieben im Jahr 66, 67. Aber wie gesagt, die Apostelgeschichte endet da im Jahr 62. Allerdings eben die Frage bleibt offen, was geschieht jetzt? Paulus wartet, kommt er frei, wird er verurteilt? Das wird nicht beantwortet. Und dieser offene Schluss ist eben sehr bedeutsam. Damit deutet der Heilige Geist an, dass die Kirchengeschichte nicht erfüllt ist mit diesen 30 Jahren. Das war nur der Anfang. Aber alles, was danach kam, war gewissermaßen die Fortsetzung dieses Anfangswerkes. Und auch wir heute stehen immer noch in der Tradition, im Fluss dessen, was einmal da in der Apostelgeschichte begonnen hatte. Nun eben die Frage: Wie sollte es mit der Geschichte der Kirche, mit der Geschichte der Mission weitergehen? Diese Frage wird beantwortet durch die am Ende des Buches beschriebene dramatische Reise des Paulus nach Rom. Sie endete mit Schiffbruch vor der Insel Melite. Und in dieser Geschichte wird uns in allen Details sehr eindrücklich in prophetischer Bildersprache die gesamte Geschichte der Kirche illustriert. Von der Zeit der Apostel bis zur Wiederkunft Christi. Bevor wir da eingehen, sollten wir uns ein paar Gedanken machen allgemein über Schiffsreisen in der Bibel, im Neuen Testament. Wir finden in den Evangelien 2 bedeutsame Schiffsreisen. Die Fahrt im Sturmwind, Jesus schläft im Schiff, beschrieben in allen 3 synoptischen Evangelien, Matthäus 8, Markus 4 und Lukas 8. Das Schiff dort illustriert die Gemeinde, Die Jünger im Schiff bilden die Gemeinde vor, die besteht aus allen wahren Gläubigen von Pfingsten bis zur Entrückung. Indem das Schiff durch den Sturmwind gehen musste, wird da hingedeutet auf die Gemeinde, die durch die Stürme des Völkermeeres hindurchgehen sollte. In Jesaja 17, 12 bis 13 wird erklärt, dass in der biblischen Bildersprache das aufgewühlte Meer ein Bild der unruhigen Völker ist. Nun, in dieser Geschichte wird beschrieben, wie der Herr Jesus im Schiff war. Allerdings, er schlief im Schiff. Nun, der Herr Jesus hat ja den Seinen versprochen in Matthäus 28, 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Herr ist da, im Schiff. Das gibt eben Sicherheit in den schlimmsten Stürmen. Doch manchmal scheint es so, als ob der Herr schlafe. Im Psalm 35, Vers 23 haben wir ein Beispiel, wie Gott in der Not angerufen wird. Und zwar so, wache auf und erwache zu meinem Rechte, mein Gott und Herr, zu meinem Rechtsstreit. Und auch damals haben die Jünger den Herrn im Schiff eben angerufen, ihn geweckt und dann ist der Herr aufgestanden und hat den Sturm gestillt. Und alle haben sich gefragt, wer ist denn dieser, dass sowohl die Wellen als auch der Wind ihm gehorchen? Und wohlverstanden, der Herr Jesus hat das nicht getan im Namen Gottes, sondern er hat gesagt, in eigener Autorität, schweig, verstumme. Der Herr Jesus hat alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das sagt er ja auch in Matthäus 28, Vers 18. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Und so stellt also diese Schiffsreise die Kirchengeschichte ganz knapp dar, als eine Reise durch die Stürme der Weltgeschichte, aber der Herr ist da. Und er greift ein, wenn es nötig ist. Und immer im richtigen Moment. Die zweite Geschichte in den Evangelien, die uns auch eine Fahrt im Sturmwind beschreibt, ist diese: Jesus kommt dann wandeln auf dem Wasser zu den Jüngern, die allein im Schiff waren. Das wird beschrieben in Matthäus 14 und in Johannes 6. Nun, der Herr Jesus war dort nicht im Schiff. Er ging auf einen Berg, um zu beten. Und für die Kirchengeschichte gilt auch, so wie der Herr damals auf dem Berg betete, betet der Herr Jesus heute im Himmel als der hohe Priester für die Seinen, die allein durch die Stürme hindurchgehen würden. Hebräer 7, 27 sagt ausdrücklich, dass der Herr sich als hoher Priester im Himmel für die Gläubigen verwendet, für sie bittet. Der Herr Jesus ist ja als Mensch am dritten Tag nach seinem Tod am Kreuz auferstanden. Er ist als Mensch dann 40 Tage später in den Himmel gefahren und hat sich als Mensch zur Rechten Gottes gesetzt. Der Herr Jesus ist als Mensch nicht mehr hier auf der Erde. Er ist im Himmel. Er ist so getrennt von den Gläubigen. Das ist einfach die andere Seite der Medaille. Der Herr Jesus hat nie aufgehört, Gott zu sein, auch als er Mensch wurde. Und als Gott ist er allgegenwärtig. Und das wird uns eben vorgestellt in der Schiffsreise. Jesus schläft im Schiff. Aber als Mensch ist er nicht allgegenwärtig. Als Mensch ist er im Himmel. Und das wird uns eben vorgestellt in der Geschichte, wo die Jünger allein durch den Sturm gehen. Aber der Herr kam dann in der Not ihnen entgegen. Und so wird es auch für die Geschichte der Kirche enden. Der Herr Jesus wird wiederkommen, wie er das verheißen hat in Johannes 14, 3. So komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Der Herr Jesus wird wiederkommen und wird all die Seinen aus den Nöten und Stürmen dieser Welt retten in die himmlische Herrlichkeit. Nun, wenn wir diese zwei Geschichten so sehen als ein Bild auf die Kirchengeschichte, fällt es uns nicht mehr so schwer, eben auch in der Geschichte, in Apostelgeschichte 27, eine solche Parallele zu vermuten. Aber zuvor möchte ich noch eine Stelle lesen aus 1. Timotheus 1, Vers 19, wo uns das Glaubensleben mit einer Schifffahrt direkt verglichen wird. 1. Timotheus 1, Vers 18. Dieses Gebot vertraue ich dir, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, auf dass du durch dieselben den guten Kampf kämpfest, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten haben, unter welchen Hymenäus ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, auf dass sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Hier wird also ganz klar das Glaubensleben mit einer Schiffsreise verglichen, und zwar eine Schiffsreise, die unter Umständen eben mit Schiffbruch enden kann. Und genau das ist das Thema in Apostelgeschichte 27. Diese dramatische Reise nach Rom endet mit Schiffbruch. Es gibt im Neuen Testament ja verschiedene Abschnitte, die die Kirchengeschichte prophetisch beschreiben. Unter anderem die sieben Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3. Diese Sendschreiben haben eine wörtliche Bedeutung im Blick auf sieben Gemeinden, die es damals zur Zeit der Abfassung der Offenbarung um 95 nach Christus in Asia, in der Provinz Asia in der heutigen Westtürkei, gegeben hat. Aber weil die Offenbarung grundsätzlich ein prophetisches Buch ist, haben selbst diese historischen Kapitel 2 und 3 eine prophetische Bedeutung. Wir haben ja an einem Bibelstudentag früher schon einmal das im Detail behandelt, diese sieben Sendschreiben im Zusammenhang mit der Kirchengeschichte. Und da habe ich aufgezeigt, Ephesus, das erste Sendschreiben, stellt die nicht verfolgte Gemeinde mit erkaltetem Herzen am Ende der apostolischen Zeit dar. Offenbarung 2, 1 bis 7. Das zweite Sendschreiben an Smyrna beschreibt die verfolgte Gemeinde ab dem ersten Jahrhundert, aber dann über die Zeit von Ephesus am Ende der apostolischen Zeit hinausgehend bis ins vierte Jahrhundert. Die Christenverfolgungen fanden ja statt unter hauptsächlich 10 römischen Kaisern, wobei die letzte war die Verfolgung unter Diokletian. Das war die grausamste. Sie dauerte 10 Jahre und umfasste eigentlich ziemlich das gesamte römische Reich. Aber dann kam die konstantinische Wende um 313. Auf diese Zeit bis 313 weist also das Sendschreiben an Smyrna hin. Dann kommt Pergamus. Das stellt prophetisch die Kirche ab der Zeit der konstantinischen Wende dar. Das war die Zeit, als die Kirche und das Christentum schließlich Staatsreligion wurden und die Kirche den Griff zur Macht vollzog. Sehr verhängnisvoll. Das wird alles dort in Pergamus angedeutet. Es war auch die Zeit, in der viele Irrlehren in die Kirche hineinkamen. In Pergamus wird ja angemerkt, dass hier Götzenopfer, Götzendienst betrieben wird. Dann kommt Thyatira. Thyatira stellt die Zeit der Papstkirche dar, ab 440 nach Christus. Das war nämlich die Zeit, als Leo der Erste, Bischof von Rom, den Anspruch erhob, er sei der oberste Bischof über alle Bischöfe der Welt. Und damit war das Papsttum geboren. Das stellt also Thyatira dar. Aber dann kommt glücklicherweise Sardes. Sardes weist prophetisch hin auf die Reformation, die ja mit dem Reformationstag 31. Oktober 1517 ihren Anfang nahm. Das war die Veröffentlichung der 95 Thesen von Martin Luther. Aber Sardes zeigt auch den traurigen Niedergang der Reformation. Doch danach folgt Philadelphia als sechstes Sendschreiben, das prophetisch die Erweckungsbewegung im 18. und 19. Jahrhundert darstellen. Und zwar war das die Zeit der Entstehung der Freikirchen in großem Maß. Schließlich folgt Laodicea, das Sendschreiben, das den geistlichen Zerfall der Gemeinden aus der Erweckungsbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts darstellt. Und das ist die Zeit, in der wir heute stehen. Der innere, moralische und auch lehrmäßige Zerfall dessen, was wirklich eine ganz beeindruckende Erweckungsbewegung war in der Vergangenheit. Und danach kommt Offenbarung 4, Vers 1, Johannes wird in den Himmel entrückt. Was eben bildlich ein Hinweis ist auf die Entrückung der Gemeinde und danach erfolgen die Gerichte über die Erde. Das ist ja genau das Thema, was wir heute Nachmittag behandeln werden, indem wir uns einen Überblick über die gesamte Offenbarung verschaffen werden. Ja, und damit haben wir bereits eine Basis gelegt, um nun diese spannende Geschichte in Apostelgeschichte 27 anzuschauen, zusammen mit ihrer tieferen geistlichen Bedeutung. Übrigens, diese Beschreibung einer Schiffsreise am Schluss der Apostelgeschichte ist aus verschiedenen Gründen sensationell. Es stellt übrigens den ausführlichsten Schifffahrtsbericht dar, den wir heute noch aus der Antike besitzen. Es fällt auf beim Lesen, dass der Text voller Fachausdrücke aus der Nautik, also aus der Schifffahrtskunde, angefüllt ist. Und in der liberalen Theologie hat man ja behauptet, ja, die Apostelgeschichte, das sei eigentlich nicht Geschichte, sondern Fiktion. Und natürlich auch diese Schiffsreise sei eine Fiktion und sie enthalte auch diverse Irrtümer. Nun, in dem Zusammenhang ist interessant, dass es ja vor einigen Jahren eine akademische Sensation gab. Ein gewisser Heinz Warnecke, ein Mann, der sich hobbymäßig sehr, sehr intensiv mit Schifffahrt und mit dem Mittelmeer und mit antiken Berichten über die Schifffahrt auf dem Mittelmeer beschäftigt hatte. Und dieser Heinz Warnecke hat dann auch sich sehr für Apostelgeschichte 27 interessiert und schließlich eine Doktorarbeit verfasst. Und zwar, das Sensationelle war, der Mann hatte kein Abitur, hatte nicht studiert und die Doktorarbeit wurde aber akzeptiert. Also sensationelle Arbeit. Eine Zusammenfassung seiner Arbeit findet man in dem Buch von Heinz Warnecke und Thomas Schiermacher herausgegeben. War Paulus wirklich auf Malta? Ein neues Licht fällt auf die theologisch heiß umstrittene letzte Schiffsreise des Völkerapostels, historische Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte, Echtheit der Paulusbriefe. Nun, dieser Mann weist nach, dass die liberale Theologie sich ständig geirrt hat, indem sie in ihren Kommentaren über die Apostelgeschichte dem Schreiber der Apostelgeschichte diverse Irrtümer unterschoben hat. Und der Mann zeigt, die haben den Text falsch verstanden, weil sie von Schifffahrt nichts verstanden haben. Und schon gar nicht von Schifffahrt auf dem Mittelmeer. Und er weist nach, wie der Text im Detail exakt mit der Situation des Mittelmeeres und den Besonderheiten der Mittelmeerschifffahrt in der Antike übereinstimmt. Er zeigt dann auch, dass die übliche Übersetzung der Insel mit Malta falsch ist. Im griechischen Text steht auch nicht Malta, sondern Melite. Aber man hat das eben identifiziert mit Malta, aber das passt überhaupt nicht. Zum Beispiel, vor Malta geht ja das Meer sehr steil in die Tiefe. Aber in der Apostelgeschichte endet ja die Schifffahrt mit einem Schiffbruch, weil das Schiff eben auf Felsen und Untiefen des Meeres eben auffährt und durch die Gewalt der Wellen zerschellt. Das gibt es bei Malta gar nicht. Und die Apostelgeschichte beschreibt ja einen Meerbusen vor dieser Insel. Nun, den sucht man vergeblich auf Malta. Und wenn man weiterliest, Apostelgeschichte 28, haben wir ja die Geschichte mit dieser Giftschlange, die Paulus beißt, ohne dass es ihm etwas ausmacht. Nun, auf Malta gibt es keine Giftschlangen. Aber er weist eben nach, es gab in der Antike mehrere Inseln mit dem Namen Melite. Und die Insel, die genau der Beschreibung entspricht in der Apostelgeschichte, heißt heute Kephallenia. Das ist eine der westgriechischen Inseln. Und alles im Detail stimmt dort, eben geografisch, auch von den klimatischen Bedingungen her. Es heißt in der Apostelgeschichte, die Matrosen, der Kapitän, konnten nicht erkennen, was das für eine Insel war. Erst als sie dann gelandet waren, ans Ufer geschwommen waren, erfuhren sie, dass die Insel Melite hieß. Wie konnten solch erfahrene Leute keine Ahnung haben, wie diese Insel heißen sollte? Nun, unter normalen, oder ich muss so sagen, nicht normalen, sondern unter günstigen Wetterbedingungen hätten sie die Insel sofort erkannt, weil Kephallenia besitzt einen sehr hohen Berg, sehr markant, aber es ist sehr typisch, dass Kephallenia immer wieder bewölkt ist, und zwar so, dass die Wolkendecke runterkommt bis aufs Meer. Und in diesen Situationen ist Kephallenia nicht zu erkennen, auch für solch erfahrene Leute. Alles passt einfach im Detail. Und auf Kephallenia gibt es die Sandviper. Das ist nun die giftigste Schlange Europas. Auch das passt natürlich wunderbar zu Apostelgeschichte 28. Also dieses Werk von Warnecke ist nichts anderes als ein Bumerang, der schließlich den Kritikern der Bibel eine ganze Liste von Irrtümern und Fehlern nachweist, um schließlich zu zeigen, dass der Schifffahrtsbericht absolut korrekt verfasst ist. Aber noch mehr, die Details sind so korrekt, dass man zum Schluss gezwungen wird, hier wird nicht eine Fiktion erzählt, sondern Geschichte, die tatsächlich genau so stattgefunden hat. Aber es stellt sich die Frage, warum wird die Schiffsreise so detailliert beschrieben? Nun, die Frage wird beantwortet dadurch, indem wir sehen, dass diese Geschichte eben eine tiefere geistliche Bedeutung hat. Es ist ein Gleichnis auf die gesamte Kirchengeschichte. Wir lesen jetzt die Verse 1 bis 3 aus Apostelgeschichte 27 und wir werden den ganzen Text immer so einteilen, dass wir die Parallelen sehen zu den Epochen, zu den sieben Epochen der sieben Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3. Es war ja so, dass Paulus sich vor dem Landpfleger Felix in Caesarea auf den Kaiser berufen hatte, auf das oberste Gericht, weil er von den führenden Juden angeklagt war. Und so musste er eben nach Rom gehen. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie den Paulus und etliche andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der Schar des Augustus. Die Schar des Augustus, das war eine Elitetruppe der römischen Armee. Als wir aber in ein adramyttisches Schiff gestiegen waren, das im Begriff stand, die Orte längs der Küste Asias zu befahren, fuhren wir ab. Und es war bei uns Aristarchus, ein Mazedonier aus Thessalonich. Und des anderen Tages legten wir zu Sidon an, also im heutigen Südlibanon. Und Julius behandelte den Paulus sehr wohlwollend und erlaubte ihm, zu den Freunden zu gehen, um ihrer Fürsorge teilhaftig zu werden. Paulus hat ja den größten Teil des Neuen Testaments verfasst. Von den 27 Büchern des Neuen Testaments stammen 14 aus der Feder von Paulus oder aus dem Diktat von Paulus. Ich zähle hier den Hebräerbrief mit. Die Begründung findet man in einem früheren Bibelstudientag, wo wir den Hebräerbrief ja hier in Rickenbach behandelt haben. Dann spare ich das. Paulus als der Mann, der den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat und auch in Kolosser 1 am Schluss schreibt, dass er dazu bestimmt war, die Offenbarung des Neuen Testaments auf das Vollmaß zu bringen, steht also hier als Vertreter der neutestamentlichen Offenbarung. Er ist ein Gefangener. Nun, das weist darauf hin, wie die Wahrheit sehr früh in der Kirchengeschichte Beschränkungen unterworfen worden ist. Wir finden nämlich bereits am Ende des ersten Jahrhunderts finden wir den Niedergang der Christenheit. Das wird besonders deutlich dargestellt im Sendschreiben an Ephesus, wo der Herr zwar lobt, dass äußerlich so viele Dinge noch korrekt und in Ordnung sind, aber der Herr sagt, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Also die brennende Liebe, wo der Herr Jesus den ersten Platz im Herzen einnimmt, die war nicht mehr da. Und der Herr sagt im Sendschreiben an Ephesus, wenn du nicht Buße tust, so werde ich deinen Leuchter wegrücken aus seiner Stelle. Also der Herr gibt sich nicht zufrieden mit dem zweiten Platz oder dritten Platz und so weiter, sondern er will den ersten Platz. Und wenn er diesen Platz nicht hat in den Herzen, dann wird er das Zeugnis auf die Seite tun. Nun, wir finden da eine Parallele. Dieser Hauptmann, Julius, war ja ein sehr freundlicher Mann. Und die Bibel sagt, er behandelte Paulus sehr wohlwollend. Er erlaubte ihm, zu den Freunden zu gehen, um ihrer Fürsorge teilhaftig zu werden. Aber das entspricht genau der Herzenshaltung von Ephesus. Es ist nicht die erste Liebe, aber sehr wohlwollend gegenüber Paulus. Das ist eben nicht die brennende Liebe, aber es ist immerhin noch etwas da. Der Herr sagt nicht, dass Ephesus eben völlig auf falschen Wegen war, aber eben die erste Liebe, die brennende Liebe war vorbei. Es war nur noch eine wohlwollende Haltung gegenüber der Wahrheit. In diesen ersten Versen finden wir auch Aristarchus erwähnt, ein Mazedonier aus Thessalonich. Dieser Aristarchus war ein Zeuge, der für Christus litt. Wir finden ihn bereits schon in Apostelgeschichte 19, als dieser schlimme Krawall in Ephesus stattgefunden hatte. Das war übrigens damals so schlimm, dass Paulus in 2. Korinther 1 schrieb, er sei damals am Leben verzweifelt. Er hatte mit dem Leben abgeschlossen, er dachte, jetzt ist es fertig. und hat nur noch seine Hoffnung auf den Gott gesetzt, der die Toten auferwecken wird. Nun, dieser Aristarchus war hier auch zugegen. Apostelgeschichte 19, das ist ein Schreibfehler, es ist Vers 29. Und die ganze Stadt geriet in Verwirrung und sie stürmten einmütig nach dem Theater, in dem sie die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit fortrissen. Und die kamen in größte Lebensgefahr als Zeugen für Christus. Später in Kolosser 4, da schrieb Paulus aus der Zelle in Rom während der ersten Gefangenschaft von 2 Jahren in Rom, am Schluss der Apostelgeschichte. Ich lese aus Kolosser 4, Vers 10. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas. Betreffs dessen ihr Befehle erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Dieser Aristarchus, der also mit Paulus nach Rom ging, als Begleiter, um ihm beizustehen, kam später auch ins Gefängnis. Und darum nennt Paulus ihn Aristarchus, mein Mitgefangener. Also dieser Aristarchus steht für die, die litten um ihres Glaubens willen. Und so sehen wir in Aristarchus eine Parallele zu Smyrna, der Zeit der verfolgten Gemeinde. Dort in Smyrna, der Name bedeutet Bitterkeit. Da sagt der Herr in Offenbarung 2, Vers 9, ich kenne deine Drangsal. Vers 10, fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr geprüft werdet, und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Es gab in der Erfüllung 10 Perioden von Verfolgungen. Und schließlich sagt der Herr, sei getreu bis zum Tod, und ich werde dir die Krone oder den Siegeskranz des Lebens geben. Dann gehen wir weiter zu Vers 4. Da finden wir eine Parallele zur Epoche von Pergamus. Und von da fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde uns entgegen waren. Ab Vers 4. Und von da fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde uns entgegen waren. Und als wir das Meer von Zilizien und Pamphylien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lyzien. Und als der Hauptmann daselbst ein alexandrinisches Schiff fand, das nach Italien segelte, brachte er uns auf dasselbe. Als wir aber viele Tage langsam segelten und mit Mühe gen Cnidus gekommen waren, segelten wir, da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hin, gegen Salmone. Und als wir mit Mühe an ihr dahinfuhren, kamen wir an einen gewissen Ort, Schönhafen genannt, in dessen Nähe die Stadt Laesa war. Nun, ab Vers 4 wird die Reise mühsam. Die Winde waren entgegen. Ich muss erklären, damals in der Antike hat man das noch nicht praktiziert wie heute, wo man mit gewissen Segeleinstellungen gegen den Wind fahren kann. Also Gegenwind war ein grundsätzliches Problem. Und so hatten sie da bereits sehr große Mühe. Aber schließlich konnten sie ja umsteigen von dem adramytischen Schiff in Vers 6 in ein alexandrinisches Schiff, das eben das Ziel Italien hatte. Aber auch mit dem neuen Schiff geht die Reise schwierig weiter. Vers 7 sagt, viele Tage langsam segelten, mit Mühe gen Cnidus gekommen. Und sie segeln, da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hin. Schließlich Vers 8, und als wir mit Mühe an ihr dahinfuhren, kamen wir nach Schönhafen. Dieser Schiffswechsel ist schon mal bedeutsam. Von einem adramytischen Schiff geht man auf ein alexandrinisches, ein ägyptisches Schiff. Dieser Schiffswechsel symbolisiert eine grundsätzliche Wende in der Kirchengeschichte, die eben mit der konstantinischen Wende kam. Nicht wahr? Die Gemeinde war vom 1. Jahrhundert bis ins Jahr 313 die verfolgte Gemeinde. Von der Welt abgelehnt, verachtet. Aber mit der konstantinischen Wende geschah Folgendes. Zuerst wurde die christliche Religion, wie man sie nannte, erlaubte Religion und bald darauf Staatsreligion. Wer Christ war, hatte plötzlich Vorteile und konnte zu den hohen Ämtern gelangen. Und das war der Moment, wo manche Christen auf die Idee kamen, jetzt sind wir im tausendjährigen Reich. Jetzt herrschen wir. Sie sagten das natürlich ein bisschen fromm getarnt. Christus herrscht jetzt durch die Kirche. Und darum kam eben diese Idee auf, das tausendjährige Reich in der Offenbarung, das sei also bereits jetzt da und wir müssen da nicht mehr auf ein zukünftiges Kommen des Herrn warten, bis dann das tausendjährige Reich anbrechen würde. Nein, wir sind jetzt in dieser Zeit, Christus herrscht. Und so wurde die verfolgte Kirche die herrschende Kirche. Das war natürlich etwas ganz Falsches. Denn nirgends im Neuen Testament hat die Gemeinde einen Auftrag bekommen, um in dieser Zeit als Gemeinde, als Kirche zu herrschen. Das sollte eben erst dann einmal der Fall sein, wenn Jesus Christus als der König aller Könige mit allen Gläubigen erscheinen wird, dann werden sie mit ihm herrschen. Das wird auch in Offenbarung 20 im Zusammenhang mit dem tausendjährigen Reich gesagt. Aber jetzt noch nicht. Und Paulus wirft das ja den Korinthern vor, die manche falsche Vorstellungen hatten. In 1. Korinther 4, Vers 8 steht, schon seid ihr gesättigt. Schon seid ihr reich geworden. Ihr habt ohne uns geherrscht. Und ich wollte wohl, dass ihr herrschtet, auf dass auch wir mit euch herrschen möchten. Denn mich dünkt, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten dargestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christo. Wir schwach, ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Bis auf die jetzige Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab mit unseren eigenen Händen arbeitend. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert bitten wir. Als Auskehricht der Welt sind wir geworden, ein Auswurf aller bis jetzt. Also Paulus sagt, wir Apostel, wir haben das Los der Christen, werden abgelehnt in dieser Welt. Aber ihr Korinther habt euch adaptiert. Jetzt seid ihr bereits zum Herrschen gekommen. Das war falsch. Aber diese Stelle, wenn die schon eine Bedeutung hatte, damals für die Korinther, erst recht seit dem 4. Jahrhundert für die Christenheit. Und das war ein schwerer Irrtum. Und das hat auch zu weiteren Irrtümern in der Kirchengeschichte geführt, bis hin zu den Religionskriegen, die von der Kirche, von Rom geführt worden sind. Das wäre alles nicht denkbar gewesen, hätte man sich an die biblische Lehre gehalten, dass es jetzt nicht die Zeit des Herrschens ist für die Gemeinde. Aber wir sehen, durch diese konstantinische Wende geschah eine ganz grundsätzliche Wende in der Kirchengeschichte. Und die wird eben durch diesen Schiffswechsel dargestellt. Aber schon bevor der Schiffswechsel stattgefunden hatte, sehen wir die ersten Probleme in Vers 4 schon. Und von da fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde uns entgegen waren. Bereits ab dem 2. Jahrhundert in großem Maß, es begann schon am Ende des 1. Jahrhunderts, aber dann besonders ab dem 2. Jahrhundert und 3. Jahrhundert kamen unzählige Irrlehren in die Kirche hinein. Zum Beispiel Vorstellungen, dass Abendmahl irgendwelche geistliche Wirkungen hätte, um Kraft über den Tod zu vermitteln, oder die Vorstellung, dass Heiraten eigentlich etwas Minderwertiges ist, ein höher geistlicher Stand ist, die Ehelosigkeit. Und damit entstand schon im 2. Jahrhundert das Eremitentum, das Einzelne als Einsiedler in die Wüste gingen und dachten, so hätten sie einen höheren geistlichen Stand erreicht. Und weil es immer mehr solche Eremiten gab, begann man dann auch mit den Klöstern. Eben wenn viele Einsiedler zusammen sind, dann ist es am Schluss ein Kloster mit vielen Mönchen, beziehungsweise Nonnen. Ja? Das hat alles so sehr früh begonnen, aber durch ganz biblische, unbiblische Lehren, die behauptet haben, dass eigentlich das Natürliche, das Irdische, etwas Minderwertiges sei. Das hat man übernommen aus der platonischen Philosophie, in der nur das Geistige einen Wert hatte, aber alles, was mit Materie zu tun hatte, das war minderwertig. Und so kam dieses falsche Denken hinein und dann auch die Idee, die Sexualität in der Ehe sei etwas Minderwertiges. Das war nicht christliches Denken, sondern unchristliches Denken aus der griechischen Philosophie. Und diese Dinge kamen auch schon eben in der Zeit, als die Gemeinde eine verfolgte Gemeinde war, hinein. Das entspricht diesen Winden, die uns entgegen waren. Aber nach dem Schiffswechsel wird das Ganze noch viel schlimmer. Dann kommt eben viele Tage langsam, mit Mühe, da uns der Wind nicht heranließ. Als wir mit Mühe an ihr dahinfuhren. Jetzt muss ich aber erklären, was sind denn die Winde in der Bibel für ein Bild? Wir lesen Epheser 4, Vers 14. Wir müssen aus der Bibel die Bildersprache der Bibel erlernen. Paulus sagt dort in Vers 13, dass die verschiedenen Gaben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, gegeben seien, um die Gläubigen zum Wachstum zu verhelfen. Vers 13, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Winde der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum, sondern die Wahrheit festhalten in Liebe, lasst uns heranwachsen in allem zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Vers 14 macht klar, verschiedene Winde sind ein Bild von allen möglichen falschen Lehren, die da kommen durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit. Unmündige Christen werden durch sie hin und her geworfen, weil sie keine klare Orientierung besitzen. Also diese Winde in der Apostelgeschichte sind ein Bild von falschen Lehren, die ganz besonders eben noch stärker als im 2. und 3. Jahrhundert ab dem 4. Jahrhundert in die Kirche hineinkamen und alles mühsam werden ließen. Jetzt muss ich noch etwas erklären. Das Wort für Geist in der Bibel, Pneuma, heißt ja Geist, aber auch Wind. In Johannes 3, Vers 8 macht der Herr Jesus ein Wortspiel. Er spricht über den Wind. Du weißt nicht, woher der Wind kommt und wohin er geht. Und so ist auch jeder, der aus dem Geist Geborene, eben wie das Wirken des Geistes Gottes, das menschlich eben nicht zu begreifen ist, nicht einzuordnen ist. Und dort, der Jesus spricht also über den Geist Gottes und vergleicht den Geist Gottes mit dem Wind, der da weht, von dem man nicht weiß, woher er kommt und wohin er geht. Da merkt man also dieses Wortspiel Pneuma, das diese Doppelbedeutung hat. Aber die Bibel spricht auch über Geister in der Mehrzahl. Und das sind eben böse Geister. Ich lese aus 1. Timotheus 4 eine Prophetie, die Paulus etwa im Jahr 64 geschrieben hatte. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, falls bei Ihnen übersetzt ist, in den letzten Zeiten, das ist ein Übersetzungsfehler. Der griechische Text ist hier klar, es sind nicht die letzten, sondern die späteren, die nachfolgenden Zeiten. Also die Zeiten, die folgen werden auf die Zeit der Apostel. In den späteren Zeiten etliche von dem Glauben, vom Glaubensgut, abfallen werden, achtend auf betrügerische Geister und Lehren der Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dieses den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, welche du genau gefolgt bist. Also hier wird ganz klar gesagt, dass falsche Lehren durch betrügerische Geister kommen. Es sind Lehren in der Mehrzahl von Dämonen. Nun, hier geht es speziell um zwei falsche Lehren. Verbieten zu heiraten. Das ist eben diese Irrlehre ab dem 2. Jahrhundert. Es ist eine höhere geistige Stufe oder geistliche Stufe, wenn man nicht heiratet. Weil heiraten eigentlich etwas Minderwertiges ist. Wegen der Sexualität in der Ehe. Aber die Bibel sagt in Hebräer 13, die Ehe sei geehrt in allem. In allem, das heißt in allen ihren Aspekten. Es gibt keine verachtenswerten Aspekte im Eheleben. Aber das wurde verdreht und darum verbieten zu heiraten. Und das führte dann eben zum Zölibat. Das ist eine Lehre von Dämonen. Zweitens, verbieten oder gebieten, sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung. Da sehen wir die Askese. Man meinte, indem man sich eben asketisch verhält und nicht genügend isst oder eben sich ständig von Speisen enthält, dass man dadurch eine höhere geistliche Stufe erreichen würde. Das sind Lehren von Dämonen. Und das hat eben begonnen, schon durch die Gnostiker am Ende des 1. Jahrhunderts, die diese neuplatonische Lehre von den Griechen übernommen haben, alles Irdische ist eigentlich minderwertig. Und darum auch Speise ist an sich etwas Minderwertiges, denn es ist Materie. Und eine höhere geistige Stufe ist eben, wenn man sich von Speisen enthält, asketisch lebt. Und die Bibel sagt, nein, wir dürfen es genießen, indem wir es bewusst aus der Hand Gottes nehmen und dafür danken. Und wenn Timotheus also diese Lehre vorstellt den Gläubigen, dann wird er ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre. In der Einzahl. Das ist ganz wichtig. Wenn in der Bibel gesprochen wird über die Lehre, über die richtige Lehre ist es immer in Einzahl. Es wird nicht über die Lehren gesprochen, sondern die Lehre des Christus, 2. Johannesbrief. Die gesunde Lehre, immer wieder in der Einzahl. Aber hier haben wir den Kontrast, Lehren von Dämonen, 4 Vers 1. Und da haben wir eben auch diese Winde, schon in Vers Apostelgeschichte 27, Vers 4, weil die Winde uns entgegen waren. Und so wird also deutlich, was diese Winde zu bedeuten haben. Ab dem 4. Jahrhundert, ab der konstantinischen Wende, kamen sehr viele Irrlehren in die Kirche hinein, und zwar unzählige falsche Lehren über Gott. Da wurde die Dreieinheit Gottes geleugnet, die Gottheit des Heiligen Geistes geleugnet, die Gottheit des Sohnes Gottes geleugnet. Und seine ewige Sohnschaft wurde geleugnet. Und alle möglichen Varianten kamen damals auf. Und ebenso der Reliquienkult kam immer mehr in die Kirche hinein, dass man irgendwelche Überreste von sogenannten Heiligen verehrte. Und man begann auch verstorbene Gläubige als Heilige zu verehren. Alle diese Dinge kamen ganz massiv in die Kirche hinein. Ja, jetzt machen wir eine Viertelstunde Pause, wie nach dem Programm, und fahren dann mit der Parallele zu Pergamus weiter.